auf deinen Vortrag in Würde alt werden durch Yoga.
Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Hallo. Ich habe eben den Vortrag auch gehört, Raphael. Wir haben Sie auch schon mal kennengelernt. Ich hätte jetzt auch große Lust, weiter zu diskutieren. Aber ich würde gerne auch meinen Ansatz jetzt mal vorstellen. Ja, also mein Thema heißt ja in Würde alt werden. Und es ist mir tatsächlich auch ein inneres Anliegen, die Themen alt werden und sterben aus der Tabu-Ecke zu bringen. Und ich bin auch überzeugt, dass Yoga hier einen konstruktiven Beitrag, einen wichtigen Beitrag leisten kann. Die Themen sind uncool schon seit längerer Zeit, weil sie eine Grenze offenbaren und mit Ohnmachtsgefühlen konfrontieren und so weiter. Aber gerade jetzt während der Corona-Krise ist ja durch die tägliche Berichterstattung über Inzidenzen und Todesfälle und so weiter noch mal ganz deutlich die Begrenztheit unseres Lebens an die Oberfläche gespült worden und Angst geschürt worden. Gestorben sind wir schon immer oder die Menschheit ist schon immer gestorben, aber ich denke, das Thema kann man unter yogischem Gesichtspunkt, kriegt das noch mal eine andere Bedeutung. Es ist uns hier in den westlichen Industrienationen gelungen, immer älter zu werden und den Todeszeitpunkt rauszuschieben. Seit dem 19. Jahrhundert werden wir heute fast doppelt so alt. Seit 1950 sind beide Geschlechter etwa noch mal 15 Jahre älter geworden, sind Daten aus 2020. In früheren Jahrzehnten hat man sich ein langes Leben gewünscht, weil das die Chance bot, alt und weise zu werden. Ob das heute noch immer so erwünscht ist? Hat uns der Zuwachs an Lebensjahren auch einen innerseelischen Gewinn gebracht? Können wir die gewonnene Zeit nutzen, um ein schönes Menschsein zu kultivieren? Die heute das Durchschnittsalter, 79 für Männer, 84 für Frauen, erreichende Generation, ist in den Jahren 1937 und 1941 geboren. Sie hat also in der frühesten Kindheit gemeinsam mit den Eltern noch die Strapazen und Demütigungen des Dritten Reichs miterlebt, Fluchtkrieg, Bombennächte und so weiter. Diese sogenannten Kriegskinder hatten Eltern, die zu einem Großteil traumatisiert waren, gleichzeitig aber auch von Hitler und der schwarzen Pädagogik überzeugt waren. Andererseits haben die Eltern die sogenannte Leistungsgesellschaft aufgebaut, wo Sprüche galten wie gelobt sei, was hart macht und wie es da drinnen aussieht, geht niemand was an. Da wundert man sich nicht, dass ein Großteil der Bewohner von alten Einrichtungen traumatische Erfahrungen gemacht hat. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass mit zunehmendem Alter das Risiko, dement zu werden, steigt. Ab einem bestimmten Alter über die Hälfte. Die Symptome von posttraumatischer Belastungsstörung und Demenz sind zum Teil ähnlich. Chaos im Kopf, Schwindel, Erinnerungsverlust, Desorientierung. Es gibt einen innerlogischen Zusammenhang zwischen frühen Traumata und Demenz. Weil die unangenehmen Erfahrungen als störend abgewehrt und verdrängt werden, entstehen widersprüchliche Botschaften aus unbewusst abgespeicherter Erfahrung und Gegenwart. Und das kann Verwirrung und Demenz auslösen. In letzter Zeit sind die Folgen von abwesenden oder hart gewordenen, abwesend, traumatisiert oder hart gewordenen Soldatenvätern wieder vermehrt in psychotherapeutischen Praxen aufgetaucht. Ich freue mich, auf diese Zusammenhänge innerhalb der Gemeinschaft von Yogatherapeuten aufmerksam machen zu können. Yoga schenkt uns über viele Jahre einen gesunden und schönen Körper. Es verzögert den Alterungsprozess. Es passt also gut in unsere westlich geprägte materialistische Zeit, die auf die Materie mehr Wert legt. Aber ab einem bestimmten Alter betrifft das weniger Werden der körperlichen Kraft auch uns Yogis. Reicht es dann aus, wenn wir Krankheit und Sterben an die Pharmaindustrie delegieren? Yoga bietet mehr als nur körperliche Fitness. Und da unterscheidet es sich von dem materialistischen Zeitgeist, der Spirituelles und Geistiges gerne als Geschwurbel abtut. Wir Yogis leben in dem Bewusstsein, dass die Kultivierung des Geistes untrennbar mit der Pflege des Körpers verbunden ist. Es ist gerade das subtile Zusammenspiel von Körper, Seele und Geist, das Gesundheit ausmacht. Wir können top-down vom Geist auf den Körper oder bottom-up vom Körper auf den Geist wirken. Mit zunehmendem Alter wird der Einfluss von oben, vom Bewusstsein auf den Körper immer wichtiger. Die höheren Stufen des achtgliedrigen Pfades nach Patanjali eröffnen weit über der Materie liegende Stufen des Menschseins, die im Prozess des Älterwerdens immer wichtiger werden. Die Ayurveda-Therapeutin Frau Dr. Gupta, die ja auch hier ist, hat in einem der Deutschen Yoga-Forum geschrieben, dass wir im höheren Alter durch das Vata-Dosha, das dem Windelement und Geist zugeordnet ist, immer feiner und subtiler werden und damit den großen Themen eher begegnen können. Eine schöne Formulierung. Indem wir die Mitte zwischen gesunder Anspannung und Entspannung im Blick behalten, können wir das altersgemäße Nachlassen der Kräfte akzeptieren, ohne den Blick für das Mögliche zu verlieren. Statt Multitasking erfahren wir im Yoga, dass ein weniger oft mehr ist. Eine Generation, die das sogenannte Wirtschaftswunder, ein Wunder wurde das ja oft genannt, die das ermöglicht hat, braucht mehr Unterstützung bei der Fähigkeit loszulassen, um sich dann zur richtigen Zeit vertrauensvoll wieder zurück in die Einheit fallen lassen zu können. In den ersten Lebensjahren lernt der Säugling, sich immer mehr mit dem Körper zu verbinden. Im Alter verlaufen diese Prozesse rückläufig. Der Körper folgt immer weniger dem Willen seines Besitzers. Aus einem "Ich kann schon" wird jetzt ein "Ich kann noch". Im Wenigerwerden klopft der Tod an. Die endgültige Trennung von Körper und Geist. Gelingt es uns, den Tod zu begrüßen und weiter in der Selbstachtung zu bleiben? Rilke schreibt über seinen Großvater: Man sah ihm an, dass er den Tod in sich trug. Und das gab ihm eine eigentümliche Würde. Eine vorzeitige Trennung der Seele, Geistheit vom Körper kann jedoch auch mitten im Leben durch eine Traumatisierung erfolgen. Zum Beispiel bei einem sexuellen Missbrauch oder während brutaler Folterungen entscheidet das Opfer: Meinen Körper kannst du haben, aber meine Seele nicht. Die schicke ich weit weg. Diese unbewusst ablaufende Dissoziation und andere Abwehrmechanismen schützen vor Überforderung. Sie sind in diesem Moment lebensrettend. Für einen friedlich einvernehmlichen Tod sind sie jedoch ein Hindernis, da sie im Körper abgespeichert werden. Wie die Bücher verkörperter Schrecken und das Gedächtnis des Körpers, Bessel van der Kolk und Joachim Bauer, nachweisen. Es mag widersprüchlich klingen, aber eine gesunde Integration auch unangenehmer Ereignisse erleichtert einen schönen Tod. Die Alzheimer-Stiftung empfiehlt bereits seit 20, 30 Jahren Yoga. Im Alter und durch das Verschwinden von Anforderungen und Ablenkungen lassen die Abwehrmechanismen nach. Dadurch können alte, unerledigte Themen an die Oberfläche drängen. Was in der aktiven Berufsphase des Lebens noch half, traumatische Erlebnisse auf Abstand zu halten, funktioniert immer weniger. Hier in Deutschland tauchen in den vergangenen Jahren immer häufiger auch kollektive Schicksale auf, die mit der unaufgearbeiteten Vergangenheit und der sogenannten deutschen Frage zu tun haben. Die Amerikaner haben auf die Frage, welche Begleiterscheinungen des Alters ihnen am meisten Angst machen, geantwortet: Angst vor Adipositas und Fettleibigkeit. Die Brasilianer haben am meisten Angst vor dem Verlust des sexuellen Antriebs. Und bei den Deutschen ist es die Angst vor Demenz und einem abhängigen Dahinsiechen. Die Journalistin Sabine Bode fasst nach ihren Interviews und Recherchen in Altenheimen zusammen: Es gehört zu den Aufgaben des Alters, sich mit dem Unerledigten des eigenen Lebens zu beschäftigen. Es tut weh, wenn wir einen sterbenden Menschen in seinem Todeskampf beobachten müssen. Ein Teil will sterben, der andere Teil kann nicht loslassen, weil noch etwas klebt und nach Erlösung, Lösung sucht. Wahrnehmungsorientiertes Yoga kann hilfreich sein, um festhaftendes, tief eingedrungenes Leid erst spüren und fühlen zu können, und danach kann es dann losgelassen werden. Wenn die Sinnesfähigkeiten, Sehen, Hören und so weiter schwächer werden, bekommt der alternde Mensch nicht mehr so viel von der Außenwelt mit. Das ist eine Gelegenheit, sich den inneren seelischen Fähigkeiten zuzuwenden. Denn es gibt sie noch, die Altersweisheit. Alt werden als akzeptierter Veränderungsprozess, in dem ich endlich frei bin, mich den wichtigen existenziellen Fragen zu widmen und ein Resümee meines Lebens zu ziehen. Man kann das Altern mit einem Sieb vergleichen. Unwichtiges fällt durch, Wesentliches bleibt. Das Herz wird nicht dement, lautet der Buchtitel eines Therapeuten-Ehepaares, in dem sie aufzeigen, dass es auch Fähigkeiten gibt, die im Alter zunehmen, wie zum Beispiel die Fähigkeit zu lieben und zu verzeihen. Ein großzügiges Hinwegsehen über Fehler bei sich selbst und anderen sowie Toleranz gegenüber Andersdenkenden fällt im Alter leichter. Es ist Zeit für einen Lebensrückblick und zum Bilanzziehen. Wer bin ich? Wer will ich sein? Nach welchen Werten habe ich gelebt? Das Wort Erinnerung weist nach innen, führt zur Selbstreflexion. Kann ich meine Gedanken, meine Werte mit Abstand sehen? In der Sprache von Yoga Pratyahara pflegen? Indem ich meine Denk- und Verhaltensgewohnheiten wahrnehme, kann ich zum Beispiel feststellen, ob ich eher zu Pessimismus oder eher zu Optimismus neige. Das Verdrängen von unschönen, traumatisierenden Erinnerungen schafft die Grundlage für eine posttraumatische Belastungsstörung. Und das Nichterinnern von schönen Erlebnissen fördert eine depressive Entwicklung. Beide Varianten gehören zum Vorfeld einer Demenz und besitzen Klebstoff. Schöne und weniger schöne Erlebnisse mit gelassenem Abstand betrachten zu können, verhilft zu einem gesunden Verarbeitungs- und Reifungsprozess. Fehler und Krankheiten gehören zum Menschsein. Von traumatisierten Patienten habe ich mehrmals gehört: Wenn ich mich entscheiden könnte, die Traumata wären nie gewesen, aber man würde mir gleichzeitig auch das nehmen, was ich daraus gelernt habe, Und was ich speziell durch diese Erfahrung geworden bin, ich würde sie nicht hergeben wollen. Aber auch all die schönen Erlebnisse haben mich reich und glücklich gemacht. Für beides bin ich von Herzen dankbar. Was bleibt von mir, wenn ich nicht mehr da bin? So wie meine Vorfahren, Eltern, Großeltern mich geprägt haben und mit ihren Einstellungen und Werten in mir weiterleben, werde sicherlich auch ich ein seelisch-geistiges Erbe hinterlassen. Gibt es Unerledigtes, das noch bereinigt werden will, bevor ich mich in Frieden verabschieden kann? Vielleicht irgendwo Entschuldigung sagen, sich aussöhnen? Was möchte ich meinen Freunden und Nachkommen als inneres geistiges Bild hinterlassen? Wenn der rhythmische Austausch zwischen Aufnahme von frischer Nahrung und Luft und die Abgabe von Verbrauchtem, die Aufnahme und Abgabe erlischt, tritt der Tod ein. Herz und Atem bestimmen über Leben und Tod. Die Fähigkeit, mit dem Herzen zu sehen, macht die besondere Ausstrahlung und Schönheit eines alten Menschen aus. Sie kann im Alter noch zunehmen, kann aber auch erlöschen. Bei einem tief mitfühlenden Berührtsein oder einer innigen Umarmung lässt sich bereits im Leben die beglückende Erfahrung machen, wie schön es ist, verbunden zu sein. Wenn ich und du verschmelzen, wenn wir unsere individuelle Einmaligkeit vergessen und in etwas Größerem aufgehen. Ein Vorgeschmack auf die Befreiung, wenn wir der Eins zurück in den schöpferischen Urgrund des Seins fallen. Ein Großteil der Altenheimbewohner leidet unter Langeweile und Abstumpfung. Viele Alte sterben einen sozialen Tod vor dem physischen Tod. Solange der Mensch noch in Resonanz ist, egal ob mit der Natur, der Kunst oder mit anderen Menschen, lebt er. Wenn die Welt für ihn verstummt, ist er innerlich bereits gestorben. Wie wohltuend und beglückend ist es, wenn wir einen Sterbenden, der sich mit seinem Leben ausgesöhnt hat, mit lächelnder Ausstrahlung sanft entschlummern sehen können. Es gehört zum spezifisch menschlichen Potenzial, schwer verdauliche Schicksalsschläge verarbeiten zu können, um danach Frieden auszustrahlen. Diese Form von Altersweisheit hat ein afrikanischer Psychiater in Simbabwe als Heilquelle erkannt. Er ließ Freundschaftsbänke in seinem Umkreis aufstellen, auf die er alte Menschen einlud. So konnten junge, überforderte Mütter und Väter sich neben diese setzen, ihr Leid klagen und danach erleichtert von dannen ziehen. Eine bereichernde Erfahrung für beide Seiten. So, weit das, was ich jetzt als theoretischen Input eingeben wollte. Und jetzt wollte ich gerne noch ein paar Übungen mit euch machen. Und bitte euch, euch schön aufrecht hinzusetzen, die Sitzbeinhöcker zu spüren und ein bisschen auf den Sitzbeinhöckern hin und her zu wackeln. Also ich denke, wer Yoga macht, kennt seine Sitzbeinhöcker. Ich vergleiche die für jemand, der das noch gar nicht kennt, gerne so mit den Kufen von einem Schaukelstuhl, wo man so vor und hinter sozusagen schaukeln kann. Aber mit unseren Sitzbeinhöckern können wir ja auch natürlich, das kann man mit dem Schaukelstuhl nicht, so nach rechts und links uns bewegen. Und wir können damit sogar auch schöne Kreise machen, um die Mitte unseres Wurzelpunktes mal in die eine Richtung und in die andere Richtung machen. Unsere Sitzbeinhöcker wahrnehmen. Wir können sogar auch eine Meniskate, mal einen Kreis um den einen Sitzbeinhöcker und einen Kreis um den anderen Sitzbeinhöcker machen und dabei den Oberkörper ganz entspannt mitschwingen lassen. Und wenn wir so vor und rück und seitlich, rechts und links geschaukelt sind, dann mal versuchen, den Punkt in der Mitte ausfindig zu machen. Wo ist die Mitte zwischen vorne und hinten und rechts und links? Und wie kann sich die Wirbelsäule von dort aus schön senkrecht bis zum Scheitelpunkt ausrichten? Und dann lade ich euch ein, mit der Aufmerksamkeit zum Beckenraum zu gehen, also unterhalb des Bauchnabels, den Bereich und diesen Bereich mit drei tiefen Atemzügen zu beschenken. Einatmend wahrnehmen, wie der Unterbauch sich weitet, öffnet und ausatmend das Gewicht nach unten in die Mitte des Sitzbeinhöcker abgeben. Weiten und ausatmend nach unten hin entspannen. Dreimal. Und dann einen Moment nachspüren. Fühlt sich etwas vielleicht einen kleinen Tick anders an als vorher? Habe ich mehr Beziehung zu diesem Teil meines Körpers aufgenommen? Und dann lade ich euch ein, eine Etage höher zum Brustzentrum, der Brustwirbelsäule zu gehen und auch diesen Bereich mit drei tiefen Atemzügen zu beschenken. Wahrnehmen, die Öffnung und Weitung nach vorne, hinten, rechts, links und ausatmend entspannen, auch nach unten zum Beckenboden abgeben. Wo und wie spüre ich den Unterschied zwischen Einatmung und Ausatmung? Und dann auch in der Mitte zur Ruhe kommen. Und dann als letzten Schritt gehen wir zum Bereich um die Halswirbelsäule, also oberhalb der Schultern, des Schultergürtels bis zum Scheitelpunkt. Und auch hier ist der Unterschied, die Dehnung nicht so groß wie unten im Beckenraum. Aber auch hier können wir diesem Bereich drei tiefe Atemzüge schenken. Und zum Abschluss dieses ersten Teils die gesamte Wirbelsäule vom Beckenboden bis zum Scheitelpunkt. Einatmen, öffnen, dehnen, alles weiten und ausatmen, entspannt nach unten hin sinken lassen. Und dann lade ich euch als nächstes ein, die sieben Richtungen der Wirbelsäule, also vor, rück, seit, rechts, links, Drehung, rechts, links und so weiter. Wir beginnen, indem wir einatmend uns die gesamte Wirbelsäule nach vorne und ausatmend die gesamte Wirbelsäule nach hinten bewegen. Einatmen vor, so wie wenn wir uns in irgendeiner Arbeit oder Aufgabe und ausatmen, entspannen nach hinten. auch dreimal. Und dann in der Mitte zur Ruhe kommen und den Punkt spüren, fühlen, tasten, wo genau ist die Mitte zwischen vorne und hinten. Wenn ich die gesamte Wirbelsäule zwischen Beckenraum und Scheitelpunkt in die Aufmerksamkeit nehme. Und im zweiten Schritt machen wir dann die Seitbeuge, einatmend strecken zwischen Seite und Scheitel und Wurzelpunkt und ausatmend nach rechts, einatmend wieder in die Mitte und ausatmend nach links. Wer mag, kann auch noch die Arme dazu nehmen, dann wird die Seitbeuge noch ein bisschen intensiver und wieder zur Mitte kommen, einatmend. Ausatmend. Und in der Mitte ankommend, wir spüren, wo ist die Mitte zwischen rechts und links. Bei vielen Menschen ist es eine Seite manchmal ein bisschen, also so. Wenn es Skoliose hat und so weiter, ist es manchmal gar nicht so einfach, wo genau die Mitte gefunden wird. Versuch deine spezielle Mitte. Wo hast du das Gefühl, in der Mitte zwischen rechts und links zu sein? Und im dritten Schritt machen wir die Drehung. Wenn du magst, kannst du auf die eine Seite ein schönes Erlebnis aus der letzten Zeit und auf die andere Seite ein weniger schönes Erlebnis aus der letzten Zeit machen. Kannst aber auch ganz in der Aufrichtung auf die Aufrichtung konzentrieren. Und wir drehen uns einatmend nach rechts, kommen ausatmend zur Mitte und einatmend nach links und ausatmend zur Mitte. Auch dreimal und achte darauf, dass die Senkrechte schön erhalten bleibt. Es ist nur die Drehung, mal zur einen Seite und mal zur anderen Seite ist. Und wenn du zu beiden Seiten dreimal hingedreht, dich dreimal hingedreht hast, wieder in der Mitte ankommen und auch hier spüren, wo bist du genau in deiner Mitte. Und als letztes nochmal den Scheitel und den Wurzelpunkt. Du kannst gerne auch mal deine Hand auf den höchsten Punkt des Kopfes legen. Der Scheitelpunkt ist der Punkt, wo wenn ein Buch auf dem Kopf liegt, das weder nach vorne noch nach hinten runterrutschen würde. Oder man kann auch sagen, wo du mit deinen Augen genau auf Augenhöhe mit deinem Mitmenschen bist. Den Scheitelpunkt und den Wurzelpunkt in die Aufmerksamkeit nehmen und versuchen einatmend ein Stück nach oben dich auszudehnen. Und ausatmen, zum Beckenboden hin entspannen. Einatmen, ein Stück wachsen in der Mitte und ausatmen, entspannen. Und dann würde ich euch einladen, gerne nochmal mit der Aufmerksamkeit nur zur Halswirbelsäule zu gehen und den Kopf, alle 7 Wirbel der Halswirbelsäule nach vorne sinken lassen, ausatmend, einatmend wieder hoch, nach hinten sinken lassen, einatmend wieder hoch zur Mitte, ausatmen nach vorne. und ausatmend nach hinten. Und noch ein drittes Mal. Und in der Mitte ruhen, nachspüren. Und jetzt nur den Kopf um den, eine kleine Nickbewegung um den obersten Halswirbel, der den Kopf trägt. Das atlanto-okzipitale Gelenk. Das ist die Nickbewegung, wenn wir Ja sagen, wenn wir innerlich oder äußerlich Ja sagen, machen wir in der Regel diese kleine Nickbewegung, den obersten Halswirbel. Wenn wir Nein sagen wollen, uns abwenden, können wir auch mal machen, ausatmen nach rechts, nach links. Dann brauchen wir den zweiten Halswirbel. Aber ich würde gerne diese Einheit jetzt abschließen mit den kleinen Nicken, nur um den obersten Halswirbel. Und vielleicht könnt ihr wahrnehmen, wenn ihr den Wechsel zwischen Nein sagen und den Kopf mal nach rechts und links abwenden und Ja sagen, den Nicken, dass diese kleine Nickbewegung, mit der wir Ja sagen zu uns selbst und zu der Welt, dass die sogar einen kleinen Impuls bis runter zum Kreuzbein, diese kleine Nickbewegung, ein Energieimpuls, die Wirbelsäule runtergeht, zum Ja sagen. Ich stimme zu, ja, so ist es. Genau. Und Rechtshänder legen die linke Hand auf das Herzzentrum und die rechte Hand da drauf. Auf das Herzzentrum. Einatmend öffne ich mich. Und ausatmend sage ich jetzt reicht's. Einatmend öffne ich mich für die Schönheiten dieser Welt. Und ausatmend bin ich wieder ganz bei mir. Und noch ein drittes Mal einatmend öffnen und ausatmend schließen. Und dann bedanke ich mich mit einem Namaste fürs Mitmachen und Zuhören und freue mich über Fragen oder Rückmeldungen.
Vielen Dank.